Gott ist mein Vater. Die Menschen erkennen Gott als ihren Vater an. Dies ist der Ruf, der heute auf der Welt immer öfter zu hören ist. Eine Botschaft, die Gott Vater der Welt durch Mutter Eugenia Elisabetta Ravasio schenkte, einem Geschöpf, das Gott so sehr liebte. Wer war Mutter Eugenia? Wer war dieses Geschöpf, das der Vater, meine bevorzugte Tochter, mein Bäumchen, zu nennen pflegte? Wir meinen, dass Mutter Eugenia ein großes, hellstrahlendes Licht dieser Zeit ist, die kleine Prophetien einer neuen Kirche, in der der Vater im Mittelpunkt allen Glaubens steht und in der Einheit als größtes Ideal jeder Spiritualität. Sie ist das Licht, das der Vater der Welt geschenkt hat, damit man in dieser chaotischen und finsteren Zeit den richtigen Weg erkennt. Mutter Eugenia kam in San Gervasio, Dada, jetzt Capriat, San Gervaso, einer kleinen Provinzstadt in der Nähe von Bergamo, am 4. September 1907 zur Welt. Ihre Familie war sehr bescheiden und bäuerlicher Herkunft. Sie besuchte nur die Grundschule und nach einigen Jahren in der Fabrik trat sie in die Kongregation unserer Frau der Apostel ein. Dort entwickelte sich ihre große charismatische Persönlichkeit. Mit nur 28 Jahren wurde sie zur Generaloberin der Kongregation gewählt. Abgesehen von ihrer Geistesgröße würden nur ihre Taten im sozialen Bereich genügen, um ihr einen Platz in der Geschichte zu sichern. Innerhalb von 12 Jahren missionarischer Tätigkeit eröffnete sie mehr als 70 Zentren mit Kapellen, Schulen, Krankenabteilungen in den verlassensten Orten Afrikas, Asiens und Europas. Sie entdeckte das erste Medikament gegen Lepra, das sie aus dem Samen einer tropischen Pflanze gewann. Ein Mittel, das später vom Pasteur-Institut in Paris erforscht und bearbeitet wurde. Mutter Eugenia stürzte sich dann in das Apostolat von Raoul Folgo, der ihr Spur folgend als Apostel der Leprakranken gilt. In den Jahren 1939-41 plante und verwirklichte sie die Idee, in Azote an der Elfenbeinküste die Stadt der Leprakranken zu errichten. Mit einer Ausdehnung von 200.000 Quadratmeter wurde sie zu einem riesigen Sammelzentrum dieser Kranken, das auch heutzutage als eines der modernsten in Afrika und in der Welt angesehen wird. Der Kongregation der Missionsschwestern unserer Frau der Apostel, deren Generaloberin Mutter Eugenia von 1935 bis 1947 war, gewährte die französische Regierung für die Verwirklichung die höchste Staatsanerkennung für Werke mit sozialem Charakter. Das Bedeutendste aber, was uns die Mutter Eugenia hinterlassen hat, ist die Botschaft des ewigen Vaters. Der Vater spricht zu seinen Kindern, die einzige vom Vater persönlich kommende Offenbarung. Die Kirche hat sie nach 10 Jahren strengster Prüfungen als authentisch erklärt. Im Vorwort bringen wir das Zeugnis seiner Exzellenz, Magister Gaio Bischof von Grenoble, mit dem er die Untersuchung abgeschlossen hat. Zu bemerken ist, dass der ewige Vater ihr die Botschaft 1932 in Lateinisch diktiert hatte. Diese Sprache war ihr völlig fremd. Mutter Eugenia durfte am 10. August 1990 zum Vater heimkehren. Sicher wird diese Botschaft den Menschen helfen, die tiefe Zärtlichkeit zu verstehen, die der Vater für jeden von uns empfindet, und wir hoffen, dass sie größtmögliche Verbreitung findet. So begrüße ich die Andrea Marti, unseren Referenten, Herr Diakon Winfried Weimert aus Molis. Ich freue mich auf deine Ausführungen, Winfried. So übergebe ich dir das Wort, Winfried.
Nun, liebe Zuhörer, kommen wir zum zweiten Teil unserer Sendung, welche die wunderbare, unerschöpfliche und tiefe Wahrheit »Gott ist mein Vater« veranschaulichen möchte. Ja, in Gott haben wir den besten aller Väter, der aber leider bis herauf in die heutige Zeit kaum gekannt und noch weniger geliebt oder geehrt wird. Das Leben von Mutter Eugenia Ravasio zeigt, wie in unglaublicher Weise die göttliche Vorsehung alles einrichtet. So wurde sie genau am 7. August 1935, am Festtag des göttlichen Vaters, von der Gemeinschaft der Missionsschwestern unserer lieben Frau von den Aposteln als 27-Jährige gewählt zur Generaloberin nach dem Herzen des Vaters. Als Absolventin von nur 3 Grundschulklassen war sich die neue Generaloberin bewusst, dass sie dieser schweren Aufgabe für die nächsten 12 Jahre einzig im Vertrauen auf den göttlichen Vater gewachsen sein würde. Mit ungeahnter Energie, Klarheit und Entschiedenheit machte sie sich ans Werk, den Orden von Grund auf zu erneuern. Innerhalb weniger Monate riss sie entsprechend ihrem Ideal die Einheit im Vater suchen durch viele inspirierte Versetzungen der Schwestern, deren nationalistischen Barrieren nieder. Zudem vermochte eine Reihe von Schriften, die Mutter Eugenia verfasst hatte, binnen weniger Monate eine sich rasch ausbreitende Liebe zum göttlichen Vater zu entfachen. Nicht lange und unter den Schwestern und den sehr zahlreichen Novizinnen brachen neue Freude, viel Elan und großer Missionseifer auf, so dass Kardinal Gerlier, der Erzbischof von Lyon und Primas von Frankreich, bei einem Besuch der Gemeinschaft begeistert ausrief: »Ich wünschte, wir lebten alle so froh und in Einheit miteinander wie diese Schwestern. Wir sollten einmal unsere Seminaristen hierher bringen.« Der moderne Weitblick und die spirituell mütterliche Führung der neuen Matre ließen die Zahl der Schwestern in 12 Jahren sprunghaft auf 6.000 anwachsen. In Afrika und Europa entstanden neue Provinzen und Noviziate. 70 Missionszentren mit Kapelle, Schule und Krankenabteilung wurden in Afrika, Asien und Europa gebaut. Mater Eugenia hatte sogar die Freude, die ersten einheimischen Berufungen im afrikanischen Königreich Dahomey, dem heutigen Benin, erleben zu dürfen. Auch innerhalb der kirchlichen Untersuchungskommission, bestehend aus Theologen und Medizinern, geschah nach Mutter Ludovicas Lebenshingabe unerwartet Erfreuliches. Sie war die Vorgängerin von Mater Eugenia. Nach mehreren Jahren war der Diözesanprozess abgeschlossen und dem dafür zuständigen Bischof von Grenoble, Alexandre Gelor, wurde ein umfangreiches Dossier der Ereignisse überreicht. Offenbar hatten die sehr strengen Kommissionsmitglieder im Laufe ihrer langen, genauen Untersuchungen selbst eine persönliche positive Überzeugung gewonnen und sie Schritt für Schritt der Spiritualität des göttlichen Vaters geöffnet. Nach eingehender Prüfung gab Bischof Gelor von Grenoble für den Kult des göttlichen Vaters schließlich ein positives Urteil. »Ja, ich glaube, dass hier die Hand Gottes am Werk ist, und nach 10 Jahren der Nachforschungen, des Nachdenkens und des Gebetes lobpreise ich den Vater, der sich gewürdigt hat, meine Diözese als Ort solch ergreifender Bekundungen seiner Liebe auszuwählen.« Mutter Eugenia ihrerseits folgte bei allem inneren Eifer und äußeren Einsatz für die Ehre des Vaters, stets gehorsam wie ein Kind, den Weisungen des Bischofs und dem klugen Rat ihres Seelenführers zu folgen. Während dieser Zeit, liebe Zuhörer, nämlich 12 Jahre, die sie in den Missionen zugebracht hat, wurde sie auch die Mutter der Aussätzigen, der Leprakranken. Erschüttert und ohne Zögern versprach sie ihnen zu helfen, und sie hielt Wort. Von der Regierung der Elfenbeinküste erbettelte die Missionarin im dichten Urwald 250 Hektar Land, und ihr Entschluss war gefasst: In diesem Wald will ich eine Stadt errichten, wo die Aussätzigen nicht mehr wie Tiere zusammengepfercht sind, sondern wo sie wie Menschen behandelt werden, mit all dem Respekt und der Würde, die sie verdienen. Eine Stadt ohne begrenzende Mauern, mit sauberen Häuschen und einem Stück Garten, zum Bebauen, mit Schule, Werkstätten, Krankenstationen, ja sogar mit Radio, Kino und einem Freizeitpark für die Jugendlichen. Einfach ein menschenwürdiger Ort, an dem alle unbehelligt leben konnten. Aber war dieses Unternehmen nicht schlichtweg Utopie? Nicht für Madre Eugenias Gottvertrauen. Ich habe schon 100 Schwestern zur Abreise bereit. Jetzt muss ich die Millionen finden. Und dafür hatte die göttliche Vorsehung die Lösung. Liebe Zuhörer, Schwester Eugenia wurde einer theologischen Befragung unterzogen. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Diese Befragung, die sie mit der ihr eigenen Klarheit und Überzeugungskraft souverän bestand, meisterte sie im Gottvertrauen zum himmlischen Vater. Aufgrund des theologischen Gutachtens verfassten die Bischöfe ein positives Zeugnis über die Person Schwester Eugenias und über die Botschaft, die sie empfing. Darin heißt es unter anderem: Einerseits zeigt die Botschaft, dass sie in der Tradition der Kirche steht. In keiner Hinsicht bringt sie etwas Neues, wodurch sie Verdacht erregen könnte, denn sie wiederholt unaufhörlich, dass durch die Offenbarung Christi über seinen Vater alles schon gesagt worden ist und dass alles im Evangelium steht. Andererseits aber erklärt die Botschaft, dass diese große Wahrheit über den Vater und was wir von ihm wissen, danach verlangt, neu überdacht, vertieft und gelebt zu werden. Genau deshalb haben wir uns entschieden, diese Botschaft ungekürzt und voller Glaubenskraft darzulegen. Im ersten Teil der Botschaft sprachen wir über den Grund seines Kommens. Der himmlische Vater möchte das falsche Gottesbild in uns korrigieren, das in vielen Köpfen und Herzen noch so tief verwurzelt ist. Die Vorstellung eines Schöpfergottes, der zornig das Weltgeschehen aus einer distanzierten Perspektive betrachtet und der strafend seine Hand erhebt, um die bösen Taten der Menschen zu rächen und Unheil über die Welt zu bringen, wenn sich die Menschen nicht bekehren. Anhand der Geschichte, die wir aus den heiligen Schriften kennen, zeigt der göttliche Vater, dass all sein Handeln nur barmherzige Liebe ist. Wie viel Liebe wird da noch spürbar, wenn man diese Wirklichkeit einmal ruhig überdenkt und dann staunend betrachtet, nämlich in der Schöpfung mit den Pflanzen, den Tieren und der gesamten Natur, die er uns anvertraut hat. Alles sollte dem Menschen dienen und ihn erfreuen. Sogar die Engel haben die Berufung, uns zu schützen und uns beizustehen. Und als der Mensch sündigte, offenbarte der göttliche Vater seine unendliche Güte noch mehr, denn anstatt zu strafen, versprach er ihnen das Kommen jener Frau, die zusammen mit ihren Nachkommen der Schlange den Kopf zertreten und sie besiegen wird. So steht es im Genesis 3,15. Später führte Jahwe sein Volk durch Mose und die Propheten, indem er durch sie Wunder wirkte und sich offenbarte, um den Israeliten zu zeigen, wie sehr er sie liebt und wie nahe er ihnen in jedem Augenblick ist. Den Höhepunkt seiner Liebe zu uns Menschen bewies Gott darin, dass er selbst in Jesus Mensch wurde, der für uns gestorben ist, um uns von der Sünde und deren Folgen zu befreien. Dennoch sagt Gott Vater in der Botschaft: Die meisten Menschen kennen all diese Ereignisse, doch sie lassen das Wesentliche dabei außer Acht, nämlich dass alles von der Liebe geleitet ist. Diese Liebe möchte uns der göttliche Vater in Erinnerung rufen, damit, so wie es heißt in der Botschaft, ihr mich kennenlernt, so wie ich bin. Das also ist das Motiv seiner Offenbarung, den Vater kennenlernen, wie er wirklich ist, ihn deshalb mehr lieben und ihm die Verehrung zukommen lassen, die ihm gebührt. Nehmen Sie diese Botschaft ins Herz auf, liebe Zuhörer, und lassen Sie sie in Ihrem Alltag lebendig werden, indem Sie immer wieder darüber nachdenken. Dabei werden Ihnen die Augen aufgehen und Sie werden die Liebe des göttlichen Vaters in Ihrem persönlichen Leben ganz neu entdecken und so befähigt, inmitten aller Schwierigkeiten seine Güte und Zärtlichkeit zu verkosten. Möge uns die Gottesmutter, die einzigartige Tochter des Vaters, dabei behilflich sein. Und nun möchte ich Ihnen das empfindsame Herz des göttlichen Vaters näher bringen, das genau so ist wie das unsrige. Am 1. Juli 1932, dem Fest des kostbaren Blutes Jesu, zeigte sich der göttliche Vater erstmals der erst 25-jährigen Schwester Eugenia und diktierte ihr den ersten Teil seiner Botschaft, den wir schon gehört haben. Die Überschriften dieser Botschaft sind wunderbar. Was habe ich nicht alles für mein Volk getan? Angefangen bei Adam bis hin zu Josef, dem Nährvater Jesu, und von Josef bis zum heutigen Tag, um den Menschen zu helfen, mir jene besondere Verehrung zu erweisen, die mir als Vater, Schöpfer und Retter zusteht. Trotz allem wurde mir diese besondere Verehrung, nach der ich mich so sehr sehne und nach der ich mich immer noch sehne, bisher nicht entgegengebracht. Als ich euch das Leben schenkte, wollte ich euch als mein Abbild erschaffen. Euer Herz ist daher empfindsam wie das meine und meines empfindsam wie das eure. Was würdet ihr nicht alles tun, wenn einer eurer Nachbarn euch auch nur einen kleinen Gefallen getan hätte, um euch eine Freude zu machen? Auch der unsensibelste Mensch würde dieser Person in unvergesslicher Dankbarkeit verbunden bleiben. Ein jeder würde sogar überlegen, womit er dem anderen die größte Freude bereiten könnte, um sich für den erwiesenen Dienst erkenntlich zu zeigen. Ich aber werde euch gegenüber noch viel dankbarer sein, ja euch das ewige Leben zusichern, wenn ihr mir nur den kleinen Gefallen tut, mich zu verehren, wie ich es von euch erbitte. Ich erkenne sehr wohl an, dass ihr mich in meinem Sohn ehrt und dass es Seelen gibt, die es verstehen, alles durch meinen Sohn zu mir aufsteigen zu lassen. Aber es sind nur sehr wenige. Dennoch glaubt nicht, ihr würdet mich nicht ehren, wenn ihr Menschen meinem Sohn Ehre erweist. Natürlich ehrt ihr mich, da ich ja in meinem Sohn wohne. Alles, was ihm Ehre verschafft, ehrt deshalb auch mich. Aber ich möchte sehen, dass der Mensch seinen Vater und seinen Schöpfer auf ganz besondere Weise verehrt. Je mehr Ehre ihr mir erweisen werdet, desto mehr werdet ihr meinen Sohn ehren, denn er ist das Wort, das nach meinem Willen Fleisch geworden ist, und er ist in eure Mitte gekommen, um euch mit dem bekannt zu machen, der ihn gesandt hat.
Wir sind zurück in der Sendung, in der es um die Mutter Eugenia Ravasio geht. Unser Referent ist der werte Diakon Winfried Weimert aus Molis. Und so freue ich mich jetzt auf die weiteren Ausführungen.
Wenn der göttliche Vater also um seine Verehrung bittet, dann möchte er uns dadurch zu unserem allergrößten Glück verhelfen. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr mich und auch meinen geliebten Sohn mehr lieben, als ihr es jetzt tut. Seht nur, wie viele meiner Geschöpfe, die durch das Geheimnis der Erlösung meine Kinder wurden, sich nicht auf dem Weideland stärken, das ich durch meinen Sohn für alle Menschen bereitet habe. Seht, wie viele andere es gibt, und solche sind auch euch bekannt, die dieses Weideland noch gar nicht kennen, und wie viele Geschöpfe, die aus meiner Hand hervorgegangen sind, kennen die Hand nicht einmal, die sie erschaffen hat. Ihr wisst nichts von ihnen, ich aber kenne sie alle. O, wie gerne möchte ich bekannt machen, wie sehr ich für euch ein allmächtiger Vater bin, und es durch meine Wohltaten auch für sie wäre. Ich möchte ihnen so gerne helfen, mit meinem Gesetz ein glücklicheres Leben zu führen. Ich wünschte, ihr würdet in meinem Namen zu ihnen gehen und ihnen von mir erzählen. Ja, sagt ihnen, dass sie einen Vater haben, der, nachdem er sie erschaffen hat, ihnen die Schätze schenken will, die er besitzt. Sagt ihnen vor allem, dass ich an sie denke, dass ich sie liebe und sie mit der ewigen Glückseligkeit beschenken will. O, das verspreche ich euch, die Menschen werden sich schneller bekehren. Glaubt mir, hättet ihr gleich von der Zeit der Urkirche an begonnen, mich schon zu ehren und die Menschen zu lehren, mir eine besondere Verehrung zu erweisen, es wären nach 20 Jahrhunderten nur wenige übrig, die in Götzendienst und Heidentum lebten. Nur wenige wären einer der vielen irreführenden und unheilvollen Sekten verfallen, in der sich der Mensch blindlings verrennt, um sich dann in die Abgründe des ewigen Feuers zu stürzen. Schaut, wie viel Arbeit es noch zu tun gibt. Meine Stunde ist gekommen. Es ist notwendig, dass ich von den Menschen gekannt, geliebt und geehrt werde, damit ich, nachdem ich sie erschaffen habe, ihr Vater sein kann, dann ihr Retter und schließlich die Ursache ihrer ewigen Glückseligkeiten. Liebe Zuhörer, bis hierher hat der göttliche Vater zu Ihnen über Dinge gesprochen, die Sie schon wussten. Ich wollte sie Ihnen in Erinnerung rufen, damit Sie immer tiefer überzeugt sind, dass er ein überaus guter Vater ist und nicht einer, der Sie in Schrecken jagt und wie Sie glaubten, der Vater aller lebenden Menschen sei strafend, zornig. Nein, von all dem nichts. Auch sollen sie wissen, dass der göttliche Vater gekannt, geliebt und vor allem geehrt werden möchte. Alle sollen seine unendliche Güte gegenüber allen Menschen, besonders aber gegenüber den Sündern, den Kranken, den Sterbenden und allen Leidenden erkennen. Sie sollen wissen, dass Gott Vater nur ein einziges Verlangen hat, sie alle zu lieben, ihnen seine Gnade zu schenken, ihnen zu verzeihen, wenn sie bereuen und vor allen Dingen sie nicht nach ihrer Gerechtigkeit, sondern nach seiner Barmherzigkeit zu richten, damit alle gerettet und zu seinen Auserwählten gezählt werden. Zum Schluss dieser Ausführungen gebe ich Ihnen ein Versprechen, das sich bis in die Ewigkeit hin auswirken wird, nämlich: Nennen Sie Gott Vater mit Vertrauen und Liebe bei seinem Namen Vater, und ihr werdet alles von diesem Vater erhalten. Mit Liebe und Barmherzigkeit wird er ihnen alles schenken. Die Tatsache, liebe Zuhörer, dass der göttliche Vater die Botschaft in lateinischer Sprache gab, Schwester Eugenia aber aufgrund ihrer nur 3-jährigen Schulbildung kein Latein sprach, war ein weiterer starker Echtheitsbeweis für die Bischöfe, die die Botschaft beglaubigten. Ihnen fiel die Aufgabe zu, im Namen der Kirche eine Beurteilung auszusprechen und gaben deshalb Gott Vater klare Anweisungen, wie man weiter verfahren solle. Damit sich dieses Werk, Gott Vater, das er unter den Menschen verwirklichen möchte, inmitten aller Nationen so schnell wie möglich sich ausbreiten kann, ohne dass jene, die mit seiner Verbreitung und der Unvorsichtigkeit behindern, möchte Gott Vater, dass wir diese Tage, worüber wir in dieser Sendung nachdenken, in tiefer Sammlung verbringen. Seien Sie glücklich, mit den Geschöpfen nur wenig zu sprechen. Auch wenn du mitten unter ihnen bist, wirst du in der Abgeschiedenheit deines Herzens mit Gott Vater sprechen und ihm zuhören. Jeder von uns kann auf seine Weise diese Bitten des göttlichen Vaters in seinem eigenen Leben umsetzen und so daran mitwirken, dass sich dieses Werk inmitten aller Nationen so schnell wie möglich ausbreiten kann. Das größte Glück für den Vater, Abba Vater, ist es, den Menschen zu retten. Weiter sagt er in der Botschaft, die Schwester Eugenia empfing: Ich lebe in einer noch innigeren Nähe zu den Menschen, als eine Mutter ihren Kindern nahe sein kann. Seit der Erschaffung des Menschen habe ich nie auch nur einen Augenblick aufgehört, an seiner Seite zu sein. Als Schöpfer und Vater des Menschen empfinde ich es als Bedürfnis, ihn zu lieben. Nicht etwa, weil ich ihn brauche, nein, vielmehr lässt meine Liebe als Vater und Schöpfer mich dieses Bedürfnis spüren, den Menschen zu lieben. Deshalb bin ich ihm nahe. Ich folge ihm überall hin. Ich helfe ihm in allem und bin immer für ihn da. Ich sehe, was er braucht. Ich kenne seine Mühen und all seine Wünsche und Sehnsüchte. Und mein größtes Glück ist es, ihm zu Hilfe zu eilen und ihn zu retten. Die Menschen glauben, ich sei ein furchterregender Gott und würde die ganze Menschheit in die Hölle stürzen. Welche Überraschung werden sie am Ende der Zeiten erleben, wenn sie sehen, wie viele verloren geglaubte Seelen inmitten der Auserwählten die ewige Glückseligkeit genießen. Ich wünschte, alle meine Geschöpfe wären fast davon überzeugt, dass es einen Vater gibt, der über ihnen wacht und der ihnen schon hier auf Erden einen Vorgeschmack der ewigen Glückseligkeit schenken möchte. Eine Mutter vergisst ja nie das kleine Geschöpf, das sie zur Welt gebracht hat. Ist es nicht noch schöner, dass ich mich meinerseits an alle Geschöpfe erinnere, denen ich das Leben geschenkt habe? Wenn also eine Mutter dieses kleine Wesen liebt, das ich ihr geschenkt habe, dann liebe ich es doch noch mehr als sie, weil ich es erschaffen habe. Und wenn es auch manchmal vorkommt, dass eine Mutter ihr Kind wegen eines Fehlers, mit dem es behaftet ist, weniger liebt, so werde ich es im Gegenteil umso mehr lieben. Und würde die Mutter sogar so weit kommen, ihr Kind zu vergessen oder nur mehr selten an es zu denken, vor allem, wenn es alt genug geworden und ihrer wachsamen Fürsorge entzogen ist. Ich werde es niemals vergessen. Ich liebe es immer, auch dann, wenn es sich nicht mehr an mich, seinen Vater und Schöpfer erinnert, werde ich an es denken und es weiterhin lieben. Ich habe euch gesagt, dass ich euch auch hier auf Erden die ewige Glückseligkeit schenken möchte. Doch ihr habt diese Worte noch nicht verstanden, die Folgendes bedeuten: Wenn ihr mich liebt und mich vertrauensvoll bei diesem liebenswerten Namen Vater nennt, beginnt ihr schon hier auf Erden jene Liebe und jenes Vertrauen zu leben, die in der Ewigkeit euer ganzes Glück ausmachen werden. Dieses liebevolle Vertrauen werdet ihr im Himmel in Gesellschaft der Auserwählten besingen. Ist dies etwa keine Vorwegnahme der nie endenden Glückseligkeit des Himmels? Deshalb wünsche ich mir, dass der Mensch sich oft daran erinnert, dass ich dort bin, wo er ist. Denn er könnte gar nicht leben, wenn ich nicht lebendig, so wie er lebendig ist, bei ihm wäre. Trotz seines Unglaubens höre ich nie auf, an seiner Seite zu sein. Oh, wie sehne ich mich danach, dass der Plan, den ich euch jetzt mitteile, sich vor meinen Augen verwirklicht, da der Mensch bis zum heutigen Tag noch kaum daran gedacht hat, Gott, seinem Vater, diesen Gefallen zu tun. Schaut, der Plan, den ich für euch habe, ich möchte sehen, dass zwischen dem Menschen und seinem himmlischen Vater ein großes Vertrauen wächst und sich festigt, ein wahrer Geist familiärer Vertrautheit und zugleich ehrfurchtsvollen Feingefühls, damit meine große Güte nicht missbraucht wird. Ich kenne zwar eure Bedürfnisse, eure Wünsche und alles, was euch im Innersten bewegt, doch wie glücklich und dankbar wäre ich zu sehen, dass ihr zu mir kommt und mir eure Nöte anvertraut, wie ein Kind es tut, das seinem Vater total vertraut. Wie könnte ich euch irgendetwas verweigern, sei es von geringster oder von großer Wichtigkeit, wenn ihr mich darum bittet, auch wenn ihr mich nicht seht, merkt ihr denn nicht, wie nahe ich euch in den Ereignissen bin, die in euch und um euch herum geschehen? Eines Tages werdet ihr sehen, wie verdienstvoll es für euch war, an mich zu glauben, ohne mich gesehen zu haben. Auch jetzt, da ich in eigener Person hier mitten unter euch allen bin, seht ihr mich nicht. Jetzt, wo ich zu euch spreche und euch unablässig und auf jede erdenkliche Weise wiederhole, dass ich euch liebe und dass ich gekannt, geliebt und durch eine besondere Verehrung geehrt werden möchte. Glaubt nicht, ich wäre dieser furchterregende alte Mann, als den mich die Menschen auf ihren Bildern und ihren Büchern darstellen. Nein, nein, ich bin weder älter noch jünger als mein Sohn und mein Heiliger Geist. Darum möchte ich, dass mich alle, vom Kind bis zum betagten Menschen, mit dem vertrauten Namen Vater und Freund ansprechen, da ich ja immer bei euch bin und mich sogar Bruder nennen, denn ich mache mit euch alles ähnlich. Denn ich mache mich euch ähnlich, damit ihr mir ähnlich werdet. Wie groß wäre meine Freude zu sehen, dass die Eltern ihre Kinder lehren, mich oft bei meinem Namen Vater zu nennen, denn das bin ich wirklich. Wie sehr würde ich mir wünschen zu erleben, dass in diese jungen Seelen ein ganz kindliches Vertrauen und kindliche Liebe zu mir eingesenkt würden. Ich habe doch alles für euch getan. Würdet nicht auch ihr dies nun für mich tun? Ich möchte mich in jeder Familie wie in meinem Zuhause niederlassen, so dass alle mit völliger Sicherheit sagen können, wir haben einen Vater, der unendlich gut, unermesslich reich und überaus barmherzig ist. Er denkt an uns und ist uns nahe. Er liebt uns, er schaut auf uns, er selbst trägt und stützt uns. Er wird uns alles geben, was uns fehlt, wenn wir ihn darum bitten. All seine Reichtümer gehören uns. Wir werden alles haben, was wir brauchen. Genau dazu bin ich ja da, damit ihr mich um das bittet, was ihr braucht. Bittet und ihr werdet erhalten. In meiner väterlichen Güte werde ich euch alles geben, vorausgesetzt alle verstehen es, in mir einen wahren Vater zu sehen, der unter den Seinen lebt, denn das tue ich wahrhaftig. Außerdem wünsche ich, dass jede Familie das Bild, das ich meinem kleinen Töchterchen zeigen werde, für alle sichtbar aufstellt. Ich wünschte, jede Familie möge sich auf diese Weise unter meinen ganz besonderen Schutz stellen, damit sie mich leichter ehren kann. Dort vor meinem Bild wird die Familie mich jeden Tag an ihren Nöten und an ihrer Arbeit, an ihren Mühen, Leiden und Wünschen, aber auch an ihren Freuden teilhaben lassen. Denn ein Vater muss alles wissen, was seine Kinder bewegt. Ich weiß es natürlich, denn ich bin ja da, aber wie sehr liebe ich die Einfachheit. Ich weiß mich zu euren Lebensumständen herabzuneigen. Ich mache mich klein, mit den Kleinen, erwachsen bei den Erwachsenen und den Betagten werde ich ein Betagter. Ich mache mich ihnen ähnlich, damit alle verstehen, was ich ihnen zu ihrer Heiligung und zu meiner Verherrlichung sagen will. Habt ihr immer noch nicht genug Beweise, jetzt, da ihr seht, wie ich hier zu euch spreche? Und habe ich mir nicht ein armes Geschöpf, wie ihr es seid, ausgesucht, um euch zu sprechen, damit ihr verstehen könnt, was ich euch sagen will? Und jetzt mache ich mich euch nicht ähnlich? Seht doch, ich habe meine Krone zu meinen Füßen niedergelegt und die Welt an mein Herz genommen. Ich habe meine Herrlichkeit im Himmel gelassen und bin hierher gekommen, um allen alles zu werden, den Armen ein Armer und den Reichen ein Reicher. Ich möchte auch die Jugend beschützen. Es gibt so viel Böses in der Welt. Diese armen, unerfahrenen Seelen lassen sich von den Verlockungen der Laster verführen, dass sie nach und nach in den totalen Ruin führt. O ihr Jugendlichen, die ihr ganz besonders jemanden braucht, der im Leben über euch wacht, damit ihr das Böse meiden könnt. Kommt zu mir, ich bin euer Vater, der euch mehr liebt, als jedes andere Geschöpf euch jemals lieben wird. Flüchtet euch ganz nahe zu mir, vertraut mir eure Gedanken und eure Wünsche an. Ich werde euch zärtlich lieben. Ich werde euch die nötigen Gnaden für die Gegenwart geben und eure Zukunft segnen. Seid gewiss, dass ich euch 20, 30 oder 40 Jahre, nachdem ich euch erschaffen habe, nicht vergesse. Kommt zu mir. Ich sehe ja, wie sehr ihr einen liebevollen und unendlich guten Vater wie mich braucht. Ich will mich nicht mehr bei vielem anderen aufhalten, was hier zu sagen angebracht wäre, worüber ich aber später noch sprechen kann. Jetzt will ich ganz besonders zu den Seelen derer sprechen, die ich mir erwählt habe, zu den Priestern und Ordensleuten. Mit euch, geliebte Kinder, meiner Liebe, habe ich große Pläne. Von allen anderen wende ich mich an den Stellvertreter, um dieses Werk in seine Hände zu legen. Es sollte das vorrangigste von allen sein, doch wegen der Angst, die der Teufel dem Menschen eingeflößt hat, wird sich seine Verwirklichung erst später erfüllen. Es soll uns deshalb nicht verwundern, dass der göttliche Vater den Papst seinen Stellvertreter nennt, auch wenn wir es gewohnt sind, vom Papst als Stellvertreter Christi zu sprechen. Die Einheit des göttlichen Vaters mit seinem Sohn erlaubt ihm diese Anrede. Wie groß ist doch die Berufung Petri und seiner Nachfolger, Stellvertreter des himmlischen Vaters auf dieser Erde zu sein. Eigentlich drücken wir das ja in der Anrede Heiliger Vater aus. Er sollte dementsprechend mehr als alle anderen die Anliegen des göttlichen Vaters verstehen und sich zu eigen machen. Helfen wir ihm durch Gebet und Opfer, damit die Wünsche Gottes auf der Erde Wirklichkeit werden können. Ach, ich wünschte, du würdest die Tragweite dieses Werkes erfassen, seine Größe, seine Weite, seine Tiefe und seine Höhe. Ich wünschte, du würdest die unermesslichen Wünsche begreifen, die ich im Blick auf die gegenwärtige und zukünftige Menschheit habe. Wenn du wüsstest, wie sehr ich mich danach sehne, von den Menschen gekannt, geliebt und mit einer besonderen Verehrung geehrt zu werden. Dieses Verlangen trage ich von aller Ewigkeit her und seit der Erschaffung des ersten Menschen in mir. Diesen Wunsch habe ich den Menschen gegenüber schon ziemlich oft geäußert, vor allem im Alten Testament, doch der Mensch hat ihn nie verstanden. Nun aber lässt dieser Wunsch mich alles Vergangene vergessen, wenn es sich nur jetzt in meinen Geschöpfen auf der ganzen Welt verwirklicht. Ich erniedrige mich bis zur armseligsten meiner Kreaturen, um in ihrer Unwesenheit zu ihr und durch sie zu den Menschen zu sprechen, ohne dass sie sich der Größe des Werkes bewusst wäre, das ich unter den Menschen vollbringen möchte. Über Theologie kann ich mit ihr nicht sprechen. Ich wäre sicher, bei ihr damit zu scheitern, denn sie würde nicht verstehen. Ich lasse zu, dass sie so ist, denn dadurch kann ich mein Werk durch Einfachheit und Unschuld verwirklichen. An dir aber liegt es nun, dieses Werk durch eingehendes Studium prüfen zu lassen und es so schnell wie möglich zur Ausführung zu bringen. Nun, liebe Zuhörer, noch ganz kurz die Wünsche und Bitten des göttlichen Vaters. Um gekannt, geliebt und mit einer besonderen Verehrung geehrt zu werden, bitte ich um nichts Außergewöhnliches. Ich wünsche nur Folgendes. Ein Tag oder wenigstens ein Sonntag soll mir geweiht sein, an dem ich auf ganz besondere Weise unter dem Namen Vater der ganzen Menschheit geehrt werde. Für dieses Fest wünsche ich ein eigenes Messformular. Wenn ihr es vorzieht, mir diese besondere Verehrung an einem Sonntag zu erweisen, wähle ich den ersten Sonntag im August. Wenn ihr einen Wochentag nehmt, bevorzuge ich immer den 7. August. Hier möchte ich noch kurz anmerken, dass ja Schwester Eugenie am 7. August zur Generaloberin gewählt wurde. Auch da hat die Vorsehung ein Zeichen gegeben. Weiter mit den Wünschen und Bitten des göttlichen Vaters. Der ganze Klerus soll sich dafür einsetzen, diese Verehrung zur Entfaltung zu bringen. Vor allem sollen die Kleriker mich den Menschen als den bekannt machen, der ich bin und der ich immer für sie sein werde, nämlich der zärtlichste und liebenswürdigste aller Väter. Ich wünsche, dass der Klerus dafür sorgt, dass mir in allen Familien und in den Krankenhäusern Einlass gewährt werde, auch in den Werkstätten und Fabriken, in den Kasernen und in den Sitzungssälen, in denen die Minister der Nationen ihre Beschlüsse fassen, ja schließlich überall dort, wo meine Geschöpfe sich aufhalten und wäre dort auch nur ein einziger von ihnen. Das sichtbare Zeichen meiner unsichtbaren Gegenwart soll ein Bildnis sein, das zeigt, dass ich wirklich da bin und anwesend bin. So werden alle Menschen all ihre Tätigkeiten unter dem Blick ihres Vaters verrichten, und ich selbst werde meine Augen auf dem Geschöpf, das ich nach seiner Erschaffung als mein Kind angenommen habe, ruhen lassen. Auf diese Weise werden alle meine Kinder gleichsam unter dem Blick ihres zärtlichen Vaters leben. Zweifellos bin ich auch jetzt überall, doch ich möchte auf eine für die Sinne wahrnehmbare Weise dargestellt sein. Während des Jahres sollen sich der Klerus und die Gläubigen mir zu Ehren einige Andachtsformen zur Gewohnheit machen, ohne dabei ihre üblichen Beschäftigungen zu vernachlässigen. Furchtlos sollen meine Priester überall hingehen, zu allen Nationen, um den Menschen die Flamme meiner väterlichen Liebe zu bringen. So werden die Seelen erleuchtet und erobert werden, nicht nur unter den Ungläubigen, sondern auch in allen abgespaltenen Gruppierungen, die nicht zur wahren Kirche gehören. Ja, auch diese Menschen, die meine Kinder sind, sollen diese Flamme vor sich leuchten sehen, sie sollen die Wahrheit erkennen, sich zu allen christlichen Tugenden bekennen und sie praktizieren. Ganz besonders möchte ich in den Priesterseminaren, Noviziaten, Schulen und Internaten geehrt werden. Alle von den Kleinsten bis zu den Größten sollen mich als ihren Vater, ihren Schöpfer und ihren Retter kennenlernen und lieben können. Die Priester sollen mit großem Eifer in der Heiligen Schrift danach forschen, was ich schon früher im Blick auf die Verehrung gesagt habe, die ich von den Menschen empfangen möchte, denn bis heute ist dies unbeachtet geblieben. Sie sollen auch dafür arbeiten, dass meine Wünsche und mein Wille allen Gläubigen und allen Menschen bekannt gemacht wird, wobei sie genau unterscheiden sollen, was ich allgemein zu allen Menschen und was ich besonders zu den Priestern, Ordensmännern und Ordensfrauen sagen will. Diese Seelen erwähle ich mir, damit sie mir mehr als die Menschen in der Welt große Ehre erweisen. All diese Wünsche, Anweisungen und Bitten des göttlichen Vaters waren an den Heiligen Vater persönlich gerichtet, der für die Durchführung im Klerus und Volk das letzte Wort zu sprechen hat. Der göttliche Vater schließt seine liebevolle Botschaft an den Papst mit den Worten: Sicher, es wird Zeit brauchen, bis diese Wünsche, der Plan, den ich für die Menschheit erdacht und dir nun mitgeteilt habe, einmal vollständig verwirklicht sein werden. Doch eines Tages, dank der Gebete und Opfer großherziger Seelen, die sich für dieses Werk meiner Liebe zum Opfer bringen, ja, eines Tages wird meine Sehnsucht erfüllt sein. Ich werde dich segnen, mein geliebter Sohn, und ich werde dir das Hundertfache von all dem geben, was du für meine Ehre tun wirst. Soweit, liebe Zuhörer, dieser zweite Teil.
Herzlichen Dank für diese spannenden Sendungen und ich wünsche dir und der ganzen Familie einfach reicher Gottessegen. Und möge die Mutter Eugenia bei unserem Herrn eine gute Fürsprecherin für unsere Anliegen sein.